Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe: Finanzen. Kommunen am Tropf von Bund und Ländern. In unserer fraktionsinternen Runde, da haben ja Rebecca Piron und ich schon eine ganze Reihe von kritischen Fragen diskutiert. Also ist zum Beispiel das Fördersystem sinnvoll oder macht es die Kommunen letztendlich zu Bittstellern? Oder brauchen wir vielleicht eine grundsätzlich ganz andere Finanzierung der Kommunen? Ja, und dann das ganze leidige Thema Bürokratie. Schluckt das eigentlich diese sowieso schon so geringen Ressourcen? Und das fand ich zum Schluss ganz spannend, da müssen wir heute auch nochmal drauf eingehen, können eigentlich Bürgerhaushalte fürs Sparen genutzt werden? Genau da setzen wir an heute mit unserem sachkundigen Einwohner. Von ihm stammt das Zitat: Die Politik des Bänderdurchschneidens ist gescheitert. Kommunen brauchen echte Gestaltungsspielräume, eine gute Förderpolitik, die könnte das leisten. Aber erstmal vorab herzlich willkommen, mit mir natürlich auch heute wieder meine Fraktionskollegin dabei, Rebecca Piron, grüße dich.
Hallo Christian. Unser Gast heute ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für öffentliche Finanzen und Public Management der Uni Leipzig und leitet das Kompetenzzentrum für kommunale Infrastruktur Sachsen. Kommunalfinanzen sind ganz generell ein Forschungsschwerpunkt bei ihm und deshalb ist er auch genau der Richtige, um heute mit uns darüber zu sprechen, was sich in dem Bereich vielleicht noch verändern müsste. Mario Hesse, herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich über die Einladung.
Herr Hesse, verschiedene Verbände, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, und Zusammenschlüsse von Kommunen haben in den letzten Jahren Brandbriefe an die Landes- oder auch die Bundesebene gerichtet, in denen sie warnen, dass die Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebene bedroht ist oder bereits nicht mehr ganz gegeben ist aufgrund der Kommunalfinanzen. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Ist sie tatsächlich so brisant?
Ja, also die Lage ist in der Tat ziemlich brisant und auch wesentlich schlechter als in den letzten Jahren. Die Kommunen sind eigentlich durch die Corona-Jahre noch relativ unbeschadet durchgegangen. Die Länder und der Bund haben wirklich große Anstrengungen unternommen, die Kommunen so aus dem Gröbsten rauszuhauen, sie bei den Sozialausgaben zu unterstützen. In der akuten Krisenphase, es gab auch eine Kompensation für ausgefallene Gewerbesteuerzahlungen, weil die Unternehmen ja alle ihre Aktivitäten zurückfahren mussten. Also so in den Jahren 2021 war das alles noch ganz okay. Und dann so, ist genauso wie wir auf Bundesebene jetzt wieder in diese Normalisierung reinkommen, die irgendwie allen einigermaßen wehtut, ist auch auf der kommunalen Ebene so. Und da ist jetzt gerade das letzte Jahr 23 und das jetzt gerade laufende Jahr 24, die sind richtig hart, weil jetzt sehr viele Probleme zeitgleich eintreffen und leider so ein bisschen die wirtschaftliche Dynamik fehlt, um das einfach mit wachsenden Steuereinnahmen zu finanzieren.
Dann kommen wir mal an der Stelle auf das Thema Fördermittel. Genau das ist ja in der Corona-Zeit letztendlich auch passiert, indem man eben versucht hat, etwas zu kompensieren. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht bei den Problemen, die Kommunen heute finanziell haben, das Thema Fördermittel? Welchen Stellenwert hat das?
Ja, also Fördermittel sind für die Kommunen unheimlich wichtig. Wir sprechen da vor allen Dingen über investive Fördermittel. Also wenn wir so normal über Fördermittel sprechen, dann sind das immer so die ganz klassischen antragsgebundenen Verfahren für größere und kleinere Investitionsprojekte. Die spielen in Deutschland tatsächlich eine große Rolle. Ungefähr ein Drittel des kommunalen Investitionsbestandes wird durch solche Fördermittel kofinanziert. Ja, also die Kommune gibt im Schnitt 2/3, das Land oder der Bund gibt noch 1/3 dazu und dann kann man irgendwie schöne Infrastruktur bereitstellen. Das unterscheidet sich aber enorm von Nord nach Süd und von Ost nach West. Also in den süddeutschen Ländern sind das so 20-25%. Da ist das eher noch so eine kleine Unterstützung. Im Osten des Landes sind es 60-70%. Also da ist es überhaupt gar nicht denkbar, dass Kommunen ohne Fördermittel bauen. Und zu diesen Investitionsfördermitteln, zu denen wir heute sicher auch noch einiges besprechen werden, kommen noch dazu so eine ganze Reihe von Fördermitteln für laufende Maßnahmen. Also wird immer ja groß diskutiert, Bundesbeteiligung für kommunale Soziallasten. Ja, also der Bund unterstützt die Kommunen im Bereich der sozialen Leistungen, vor allen Dingen beim Bürgergeld. Es gibt aber noch dazu unheimlich viele auch weitere Unterstützungsleistungen der Länder für alle möglichen und unmöglichen laufenden Bereiche, für Kitas, für Straßenunterhalt, allgemein für die Verwaltungstätigkeit. Das ist also ein unheimlich bunter Strauß. Man kann ganz grob sagen, ohne diesen bunten Strauß an Mitteln, die von den Ländern vor allen Dingen kommen und auch ein bisschen vom Bund kommen, wären die Kommunen überhaupt nicht lebensfähig.
Was ich mich da gefragt habe, ist, war das eigentlich schon immer so? Also wenn Sie sagen, 1/3 ungefähr im Durchschnitt über die Bundesländer, sind es die Finanzen, die über Fördermittel laufen quasi bei den Kommunen? Sind die schon immer so abhängig davon gewesen oder war die Finanzierung mal anders gestaltet?
Ja, also bei den bei diesen Investitionsfördermitteln, die so jetzt gerade hier, die ich gerade angesprochen habe, ist es so, dass dieser Anteil von 30%, ungefähr einem Drittel, eigentlich seit mindestens 20, 25 Jahren stabil ist. Also da hat sich so ein Gleichgewicht eingestellt. Das ist ja auch durchaus ein Punkt, den ich kritisiere, dass so alle davon ausgehen, es gibt diese Fördermittel. Also die Kommunen gehen davon aus, dass es schon irgendwie Fördermittel für alle möglichen Dinge gibt, ob das jetzt gerade hochaktuelle Themen sind wie Digitalisierung oder Klimatransformation, aber genauso für Schulbau, für Kita, irgendwie halten immer alle die Hände auf und denken, da muss doch irgendeiner Fördermittel geben. Und genauso ist es auf der Seite der Länder und des Bundes, die auch irgendwie immer so denken, wir müssen den Kommunen so ein Förderprogramm stricken. Ja, da denken wir uns eine schöne Förderrichtlinie aus, da packen wir ein bisschen Geld in eine große Schatulle, dann gibt's eben diese auch ein bisschen Medienberichterstattung und am Ende darf jemand das Band durchschneiden, das wurde ja in der Anmoderation so schön gesagt, ja. Das ist so eine eingeübte Praxis, ne? Und das ist ja einerseits ja ganz schön, das ist halt tatsächlich total etabliert, aber es bringt halt eine ganze Menge Probleme mit sich, wenn man sozusagen damit so eine gewisse Unselbstständigkeit allen antrainiert.
Genau darauf wollte ich hinaus, weil Sie sagen zum einen, naja, die Kommunen gehen schon auch davon aus und halten erstmal die Hand auf. Natürlich stimmt das, weil sonst können sie ihre Projekte gar nicht erst finanzieren. Ich habe aber häufig den Eindruck, dass mir, zumindest spiegeln mir das Kommunen auch wieder, ach, ich könnte auf die Fördergelder verzichten lieber, wenn ich denn allgemein mehr Geld hätte. Das ist ja so ein bisschen die Frage, ist das wirklich nur ein eingeübtes Ritual, wie Sie sagen, oder ist das auch ein bisschen diese Macht der Länder, die sagen, wir bestimmen, wofür du Geld ausgeben darfst. Also was spielt da welche Rolle?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich möchte hier auch nicht sagen, die Kommunen brauchen das Geld nicht. Die Kommunen brauchen das Geld ganz sicher, nicht nur für den Investitionsbereich, sondern auch für den laufenden Bereich. Aber wenn wir mal bei diesen klassischen Investitionsfördermitteln bleiben, diesen Investitionstöpfen, das sind ja sozusagen die auch mit großer medialer Unterstützung dann auch versehen werden, da ist es tatsächlich so, dass die Kommunen eigentlich das Geld auch selber ganz gut verinvestieren könnten und ganz gut selber entscheiden könnten. Da muss man wissen, eigentlich sind diese Förderprogramme ja erstmal gut gemeint. Ja, also die Länder in den Landtagen, in den Landesregierungen setzt man sich zusammen, man will die Kommunen unterstützen in dem Feld, wo sie jetzt selber die Finanzmittel nicht aufbringen können. Das klingt erstmal unheimlich positiv. Ja, da gibt man dem ein bisschen Geld an die Hand. Vielleicht versucht man auch die Kommunen ein bisschen zu lenken, ne, dass man sagt, na ja, gerade so kleine Kommunen, die wissen vielleicht gar nicht, was sie da angehen sollen. Da geben wir ihnen mal einen schönen Anreiz, ne, vielleicht doch mal in eine Sache zu investieren, wo sie vielleicht selber nicht drauf kommen. Und da kommt auch dieser Begriff her der goldenen Zügel. Ja, also ein bisschen mit Geld lenken, Anreize setzen, aber alles mit so einer gut gemeinten Grundstimmung. Und dieses gut gemeinte, es gibt ja auch schon das schöne Sprichwort, ne, gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Ich habe das mal so ein bisschen zugespitzt, dass diese goldenen Zügel auch ganz oft zu goldenen Handschellen werden, weil eben die Kommunen diese Fördermittel vorgesetzt bekommen und dann gar nicht mehr so richtig frei entscheiden können, was investiere ich denn jetzt? Ne? Man versetzt sich mal in die Haut einer Bürgermeisterin oder in einem Stadtrat, dann heißt es, okay, es gibt ein Fördermittelprogramm jetzt für Radwege, 50% Kofinanzierung. Ja, da wird natürlich ein gewisser Anreiz gesetzt, sagen, ja gut, dann finanzieren wir hier jetzt mal unseren gemeinen Radweg. Ne? Ist zwar gut gemeint und ist auch prima, aber ob das jetzt wirklich der Punkt ist, der gerade jetzt vor Ort am meisten drückt, ja, der gerät dann ein bisschen in den Hintergrund, ja. Da verlieren die Kommunen so ein bisschen eigentlich die Kontrolle über das, was wir ja eigentlich tun, was uns ja heilig ist, die kommunale Selbstverwaltung, ne. Wir sagen ja, Kommunen können sich selbst verwalten. Ich bin auch der Ansicht, das schaffen die auch. Und da versucht man ihnen so ein bisschen sie zu entmündigen und so ein bisschen an diesen Tropf dieser Förderprogramme zu hängen. Das sehe ich tatsächlich kritisch.
Aber was würden Sie dann sagen, wenn Sie sagen, gut gemeint ist nicht gut gemacht? Haben Sie denn eine Vorstellung davon, was gut gemacht wäre in der Situation? Also wie würden Sie das Ganze verändern wollen?
Wie gesagt, den Kommunen auf jeden Fall trotzdem das Geld geben. Also es ist auf jeden Fall keine Lösung zu sagen, ja gut, dann sparen wir uns halt die Mittel für die Investitionsprogramme. Das ist auf keinen Fall der richtige Weg, sondern es geht darum, den Kommunen diese Mittel zur Verfügung zu stellen und zwar über einen Weg, der nicht an solchen bürokratischen, antragsgebundenen Verfahren hängt, sondern den Kommunen zu sagen, wir sehen, dass es hier finanzielle Bedarfe gibt. Wir sehen auch, dass es zum Beispiel einen Investitionsbedarf gibt, dass man sagt, okay, wir wollen schon, dass ihr die Mittel für Investitionen nutzt und sozusagen, dass sie nicht so allgemein im kommunalen Haushalt aufgehen. Aber wir wollen weggehen von dieser klaren Zweckbindung. Ja, das heißt, es gibt auch Transmissionskanäle, es gibt Mittelflüsse, wo ich den Kommunen zum Beispiel eine Investitionspauschale zur Verfügung stelle und sage, es gibt einen gewissen Topf, da steht Investition drauf, aber die Kommune vor Ort entscheidet. Da muss es sich vielleicht auch mit der Nachbarkommune oder mit dem Landkreis abstimmen, was ist gerade wichtig, ja, das gehen wir gemeinsam an, aber am Ende eben mit einer gestärkten kommunalen Selbstverwaltung, die dann selber entscheiden können, was sie tun.
Wäre dieser Topf dann aus Ihrer Sicht auch immer nochmal mit Eigenmitteln verbunden? Weil wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, naja, zu arm für Fördergelder. Ne? Bestimmte Kommunen können sich das leisten und andere sagen, ja, den Eigenanteil kann ich aber auch nicht leisten. Also wie wäre der ausgestaltet?
Ja, also dieses Thema Eigenmittel, muss ich einen kurzen Satz vorher machen, ist tatsächlich auch so ein Punkt, das ist auch gut gemeint. Ja, man will eben sozusagen effiziente Mittelverwendung sichern, indem die Kommune immer noch ein bisschen eigenes Geld mit drin hat. Aber viele Kommunen können das gar nicht aufbringen. Und das führt eben auch dazu, dass vor allen Dingen die Kommunen, denen es finanziell schon relativ gut geht, die können nicht nur die können ihre Eigenanteile aufbringen, aber die können zum Beispiel auch jemanden abstellen, der diese Förderbürokratie bearbeitet. Ne? Also wir haben eher festgestellt, dass auch ganz oft die cleveren Kommunen und schon gut situierten Kommunen auch viel besser darin sind, Fördermittel abzurufen. Das wollen wir ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Das ist wieder das gut Gemeinte, was da nicht unbedingt gut gemacht ist. Wenn ich jetzt so an Investitionspauschalen denke, dann wirklich als Investitionspauschale. Also zu sagen, die Kommune bekommt entweder über einen landesweiten Investitionstopf, da müssen wir jetzt gar nicht große Bundessondervermögen, ja, mit hunderten Milliarden Euro, sondern wirklich auf Landesebene denken, Investitionspauschalen. Das kann auch mal im kommunalen Finanzausgleich sein, das ist für die Feinschmecker der Materie, ja. Weiß nicht, wie weit wir gehen wollen, aber so ein Investitionspaket und das fließt dann wirklich automatisch an die Kommunen. Da kann man auch durchaus Unterschiede machen, dass man sagt, naja, vielleicht kriegen die ländlichen einen anderen Betrag als die urban geprägten, die vielleicht nach Altersstruktur, vielleicht nach räumlicher Struktur, können wir durchaus Unterschiede machen. Aber eben das sind sozusagen Gelder, die die Kommunen bekommen zum Investieren, ohne dass sie jetzt Eigenanteile bringen müssen, sondern eben echte Investitionsstütze.
Warum dann aber, nur für mich zum Verständnis mal, warum dann als Investitionspauschale? Weil dann kann ja trotzdem immer noch das Land, sag ich mal, relativ stark lenkend einwirken. Und warum dann nicht beispielsweise gleich über eine Erhöhung der Zuschüsse, sprich über mehr Anteil an der Umsatzsteuer oder ähnlichen Dingen? Also wo ist dann wirklich der Unterschied? Für wen hat das welche Vorteile in so einer Investitionspauschale?
Ja, also in der Tat, also es gibt da viele Möglichkeiten, diese Überführung erstmal von Investitionsförderprogrammen in Investitionspauschalen ist so ein erster Schritt. Das bedeutet, dass immer noch Investition draufsteht. Das bedeutet immer noch, jetzt nehme ich jetzt mal aus der Seite von der Landesregierung oder vom Landtag oder vielleicht auch von der Bundesregierung ausgehe, ich sage, ich möchte kommunale Investitionen fördern. Da gibt es den Topf und am Ende ist immer noch sozusagen dieses Label Investitionsförderung drauf. Das ist politisch wichtig für die Mittel geben, aber auch für die Mittel empfangen. Ja, weil am Ende auch die Bürgermeisterin vor Ort oder der Stadtrat sagt, okay, jetzt kriegen wir hier in unserer Gemeinde 1 Million Euro als Investitionspauschale. Die müssen dann eben intern auch dafür sorgen, dass es auf jeden Fall Investitionen bleiben, ja, und dass wir da jetzt nicht irgendwie einen Stellenzuwachs draus finanzieren. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man immer noch eine Bindung hinkriegt. Vielleicht muss die Kommune auch am Ende des Jahres eine kleine Liste machen für die Kommunalaufsicht und sagen, okay, aus dieser Investitionspauschale haben wir folgende Punkte finanziert oder kofinanziert, ja, aber mit so einem einfachen Nachweis das erledigen. Hat eben, wie gesagt, noch so eine gewisse politische Bindung und auch eine gewisse verfahrensseitige Bindung. Aber es steht nicht mehr drauf, das ist jetzt für die Schule oder für die Kita oder fürs Verwaltungsgebäude und eben noch für die Fenster 1-7, aber für die Fenster 8-10, die kommen wieder aus einem anderen Förderprogramm. Also wir haben ein viel einfacheres Verfahren. Und die nächste Stufe wäre dann tatsächlich, auch diese Investitionszweckbindung wegzunehmen. Ja, und da kann man natürlich sagen, das ist dann ein nächster Schritt, tatsächlich den Kommunen mehr allgemeine Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, sodass dieser Entscheidungsspielraum einfach noch größer wird, dass die Kommune auch entscheiden kann, vielleicht muss ich gar nicht investieren, vielleicht muss ich eher eine Instandhaltungsmaßnahme in meiner bestehenden Infrastruktur machen. Vielleicht brauche ich ja nur in meinem Verwaltungsgebäude irgendwas Kleineres oder mein Schulgebäude kann ich mit wenig Aufwand nochmal aufwerten oder erhalten, muss gar nicht irgendwas Neues bauen oder anbauen. Ja, das wäre natürlich, so wie Sie es beschrieben haben, nochmal ein deutlicher Zugewinn an Entscheidungsfreiheit. Und die größtmögliche Entscheidungsfreiheit wäre natürlich eine höhere Beteiligung an den Steuern. Auch das ist tatsächlich eine Baustelle, die ziemlich offen da liegt.
Wenn wir kurz nochmal bei den Investitionen bleiben, das Steuerthema sprechen wir bestimmt auch noch an, bleibt bei mir immer so ein kleiner Zweifel. Also generell gehe ich komplett mit. Die Selbstverwaltung muss gestärkt werden und dafür ist es halt wichtig, dass nicht alles in diesen engen Fördermaßnahmen hängt. Es gibt aber ja auch Aufgaben, die für die Kommunen ziemlich unbequem sind, aber trotzdem notwendig, sage ich mal, oder gesellschaftlich gewollt. Wenn man jetzt zum Beispiel so Themen anguckt wie Innenentwicklung oder Nachverdichtung im Gegensatz zu neue Baugebiete ausweisen, klar ist das für eine Kommune viel angenehmer, ein neues Baugebiet auszuweisen. Brauchen wir an solchen Stellen nicht vielleicht trotzdem Fördermittel, um halt positive Anreize zu bieten?
Ja, also Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Begriff angesprochen, nämlich Zweifel. Das ist etwas, was womit die kommunale Ebene sehr häufig konfrontiert wird. Irgendwie gibt's so ein Misstrauen gegenüber den Kommunen, ob die denn wohl mit Geld richtig umgehen können. Ja, das ist auch ein bisschen der Hintergrund dieses goldenen Zügels. Ja, das ist ja nicht nur eine großzügige Bereitstellung von Finanzmitteln. Ne? Die Ministerpräsidenten und Landesregierung gehen dahin und geben großzügig Geld in die Fläche. Dann ist es ja auch immer so, schwingt bei diesem Steuerungswollen, schwingt immer so ein bisschen Misstrauen mit. Ja, man muss den Kommunen schon mal sagen, was sie machen müssen. Und wenn man das denen nicht sozusagen verwaltungsrechtlich aufdrücken kann, versucht man erstmal das mit dieser goldenen Möhre zu machen. Ja, also einen Anreiz zu setzen. Das haben Sie ja gerade sehr schön beschrieben, weil das eigentlich so ein Mechanismus ist, in dem tatsächlich viele denken. So machen die das auch alle. Das ist auch, ja, finde ich völlig unberechtigt. Wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland. Na, wie nehme ich die alle mit? Und da ist natürlich so ein anreizbasiertes Förderprogramm erstmal ein guter Weg, um erstmal ganz viele abzuholen und irgendwie dort in eine gewisse Richtung zu lenken. Das ist auch so ein Punkt, wo ich glaube, da ist auch über diesen Gewöhnungseffekt an die Förderprogramme, müssen wir vielleicht auch mal an solche Gedanken mal ran und uns überlegen, warum misstrauen wir eigentlich den Kommunen? Also wir trauen den Einwohnermeldewesen zu, wir trauen denen zu, dass die Schulen betreiben und Kitas, aber irgendwie nicht, dass die dann mit dem Geld umgehen können, was damit zusammenhängt. Also ne, vielleicht brauchen wir da auch ein bisschen mehr Vertrauenskultur wieder in unserer Ebene, wohl wissend, dass es da immer auch irgendwie Bereiche gibt, wo man dann feststellen muss, das klappt dann vielleicht nicht überall zu 100%, aber wenn wir uns ehrlich machen, das funktioniert ja auf Länder- und Bundesebene ja auch nicht anders. Also da ist ja auch nicht jedes politische Programm ein toller 100%-Erfolg. Ne?
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist doch genau der Punkt. Also wenn ich mir anschaue, wenn die Bevölkerung gefragt wird, wem vertraue ich, da liegt ja der Bürgermeister, der Gemeinderat sehr viel besser da als Landes- und Bundespolitik. Also dass ausgerechnet das Land jetzt besser mit Geld umgehen kann als die Kommune. Sorry, also ist ja so ein bisschen die Frage, wessen Meinung ist das? Ist das die Meinung nur des Landes, also die Meinung der Bevölkerung? So sehen unsere Forsa-Umfragen das ja regelmäßig, ist das ja definitiv nicht. Also ist das nicht doch irgendwo der Versuch von Bevormundung am Ende?
Ja, ich glaube, da schwingt immer auch so ein bisschen die Vorstellung mit, dass gerade in den kleineren Städten und Gemeinden, es sind ja auch in den Großstädten, es sind ja ehrenamtliche Räte, ja, die also in den Stadträten sitzen, Männer und Frauen, die dort ihre Freizeit opfern dafür, in den Räten zu sitzen. Das ist ja anders als in Landtagen und im Bundestag, wo es ja hauptberufliche Politikerinnen und Politiker sind. Also insofern, da vielleicht denkt man da immer, weil das quasi Amateure sind, dass die dann vielleicht noch ein bisschen mehr Anleitung und Hinleitung brauchen, ja. Aber auch die Verwaltung sind ja trotzdem Profis. Auch die kleinste Gemeinde hat natürlich Leute, die Verwaltungsrecht kennen und sich an die Regeln halten, so gut wie es halt geht, ne? Also ich glaube, bei dieser Vertrauenskultur darf man eben nicht vergessen, dass eben die Kommunen zumindest auch eben Verwaltung haben, die eigentlich wissen, wie die Dinge funktionieren. Vielleicht mal noch zu dem Punkt, die unbequemen Aufgaben für Kommunen, habe ich mir jetzt mal gemerkt. Meine Position wäre auch nicht, alle Förderprogramme restlos zu streichen, sondern vor allen Dingen Förderprogramme zu streichen, die wir eigentlich die wiederkehrend kommen, wo sich alle drauf eingestellt haben, ne, wo es dieses Ritualisierte ist und wo wir eigentlich gar nicht mal so einen echten Steuerungseffekt auch haben. Ja, da kann man, glaube ich, vieles pauschalieren, vieles eben in solche generellen Investitionspauschalen überführen. Und es würde trotzdem was übrig bleiben. Und zwar genau der Punkt, der gerade angesprochen wurde, ist der Punkt, wo es unbequem ist. Also da, wo ich wirklich auch mit ein bisschen mehr Druck und ein bisschen stärkeren Anreiz arbeiten muss, wo es dann auch der Mühen wert ist, eben so viel Verwaltungskapazität da reinzustecken. Ja, darf man nicht vergessen, Bürokratie ist ja nicht nur bei denen, die Fördermittel beantragen, sondern auch bei denen, die Fördermittel ausreichen. Ja, alle sind da sehr in diesen formalen Verfahren mit denen befasst und manchmal drin gefangen. Und ich finde, diese Verwaltungskapazität sollte man auf die Fälle konzentrieren, wo es sich lohnt. Da wären sie eben so Themen wie wirklich große Investitionen, die halt wirklich in der Stadt einmal alle 50 Jahre kommen, ne, wo wirklich einmal alle Kräfte drauf konzentriert werden müssen und wo man dann auch wirklich eine finanzielle Förderung braucht. Oder eben, Sie haben es jetzt angesprochen, Innenverdichtung, von bestehenden Städten. Das sind ja auch sozusagen stadtpolitische Großprojekte, ja. Da bin ich sehr dafür zu sagen, da braucht es weiter Förderprogramme, da braucht es auch finanzielle Unterstützung, weil das eben wirklich nicht alle so ganz breit trifft, sondern eben so eine definierte Kreis. Da lohnt es sich auch, diese ganzen Förderbedingungen aufzustellen und diese ganzen Kriterien zu diskutieren und Anträge zu schreiben, ja. Aber bitte nur dort. Also nicht fürs Schlaglöcherflicken, was ich jedes Jahr mache, nicht für Schulinstandsetzung, die auch jede schultragende Gemeinde immer wieder hat. Und ja.
Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall zusammen. Da würde ich mitgehen. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Also sehen Sie da schon, gibt es da irgendwelche Bewegungen in diese Richtung oder wer wäre das denn, der die anstoßen könnte beziehungsweise umsetzen?
Ja, also ich glaube, es gibt eine gewisse Bewegung in die Richtung, die einfach durch den Personalmangel getrieben ist. Und zwar ein Personalmangel nicht nur auf der kommunalen Ebene, sondern auch auf der Landesebene. Also auch die Förderstellen, wenn wir uns zu dem Thema da auch mit den Akteurinnen und Akteuren unterhalten, auch die Förderstellen sagen, wir haben gar nicht das Personal, perspektivisch in den nächsten 10 Jahren alle unsere Förderprogramme weiterzuführen, ja. Gibt einfach gar nicht so viele Menschen, die wir hier in diese Verwaltung, in diese Landesverwaltung einstellen können. Und auf der kommunalen Ebene ist das Gleiche, ne? Und wenn dann einfach, man wird einfach dadurch gezwungen sein, ein bisschen runterzukommen, auf eine wesentlich kleinere Anzahl, weil damit eben viel Verwaltungskapazität eben auch benutzt wird, um es jetzt freundlich zu formulieren, die man vielleicht an anderer Stelle sinnvoller einsetzen könnte. Und die Impulse müssen dafür aber klar von den Ländern erstmal kommen. Die Länder sind für die Kommunen zuständig. Die Länder stricken ja auch die Förderprogramme. Auch die Fördermittel, die von der EU kommen oder auch Bundesfördermittel, werden immer erstmal in eine Landesförderrichtlinie übersetzt oder über andere Finanzierungswege weitergeben an die Kommunen. Das sind in allererster Linie die Länder. Und die müssen da auch ein bisschen mutig sein und eben dieses Vertrauen geben. Das geht vielleicht auch vor Ort besser, ja. Vielleicht kann ja auch die Landesregierung Baden-Württemberg einer baden-württembergischen Bürgermeisterin mehr vertrauen, als jetzt mal vielleicht so aus der Ferndistanz aus Berlin hätte. Aber nicht zuletzt wäre auch tatsächlich die Bundespolitik gefordert, in dem Sinne den Kommunen auch einen größeren Anteil am allgemeinen Steuerkuchen zuzugestehen. Das gehört ja auch zu dieser Kultur, mal nur 2 Zahlen zu nennen, die immer recht eindrucksvoll sind. Die Kommunen sind so für insgesamt 1/4 aller öffentlichen Aufgaben zuständig. 25% so des Geldes, was durch den öffentlichen Sektor fließt, geht durch die Kommunen. Der Anteil am Steuerkuchen sind 15%. Da ist eine gewaltige Lücke. Diese Lücke bedingt auch, dass die Kommunen immer angewiesen sind, dann irgendwie noch aus Zuweisung Geld zu erhalten. Das bedingt dann diese ganzen Abhängigkeiten und diese Kontrollen. All das hängt damit zusammen. Das heißt, da könnte man auch vieles erledigen, indem man einfach auch da auf Bundesebene ein bisschen Mut zeigt und den Kommunen ein bisschen größeren Anteil am Steuerkuchen zugesteht, mit dem sie dann eigenverantwortlich, vertrauensvoll und trotzdem noch ja immer mit Kommunalaufsicht und allem drum und dran ihre Aufgaben erfüllen.
Ich werde noch mal einen Schritt gerade zurückgehen, weil wir gerade über Bürokratie sprachen. Ich nehme mal als ein Beispiel diese EU-Richtlinie Mehrwertsteuer. Die ist erst verschoben, ist ein EU-Gesetz eigentlich, so auch gut gemeint an dieser Stelle. Idee ist ja eigentlich, man will sie, ich sag mal, nicht besser stellen als den örtlichen Bäcker, wenn denn beim Schulfest irgendwie Kuchen verkauft wird. Das ist immer dieses klassische Beispiel. Immer wieder diese Verschiebung, um mal zu versuchen, wie könnten wir Kommunen denn da konkret entlasten? Das ist ein wahnsinniger Aufwand, den viele Kommunen jetzt schon betrieben haben, um jede einzelne Leistung durchzuschauen. Bin ich damit jetzt künftig mehrwertsteuerpflichtig, wenn meine Feuerwehr auf der Straße eine Ölspur wegmacht oder ähnliches? Das hat wahnsinnig viel Arbeit gekostet, haben mir ganz viele gesagt. Und gleichzeitig sagen sie so, erstens war es jetzt für die Tüte, weil jetzt müssen wir nochmal 2 Jahre warten, bis es kommt. Und zweitens, warum überhaupt diesen Aufwand? Warum nicht von vornherein klare Regeln? Oder wie könnte es besser funktionieren, um, ich sag mal, auch die Verwaltung vor Ort ein Stück weit zu entlasten von diesen Aufgaben, die deutschlandweit einheitlich sind?
Ja, jetzt haben Sie aber wirklich ein sehr dickes Brett hingelegt mit der Umsatzsteuerrichtlinie. Ich versuche mal, eine ganz dünne Stelle zu finden in diesem dicken Brett. Also zunächst mal glaube ich, dass unheimlich viele Kommunen waren eigentlich fertig dafür, mit diesem Prozess, eben was Sie beschrieben haben, dieses Durchschauen, sich überhaupt erstmal reindenken, das Durchschauen des kompletten Aufgabenkanons und das Überprüfen. Ich habe ehrlicherweise nicht ganz verstanden, warum man es jetzt nochmal verschoben hat. Ja. Die Rückmeldung, die ich immer bekommen habe, war, es war irgendwie keine vergnügungssteuerpflichtige Aufgabe. Wir haben dort irgendwie bis zum letzten Tag und kurz vor Weihnachten, aber wir waren eigentlich fertig.
Ja.
Das war das, was ich ganz oft gehört habe. Also, naja. Warum das Ganze sein muss, ist für mich ehrlicherweise auch ein bisschen ein Rätsel. Ich habe mal vor einigen Jahren in einem Paper aufgeschrieben, warum zahlt denn eigentlich überhaupt die kommunale Ebene Umsatzsteuer? Mhm. Also man zahlt ja quasi alle Kommunen, die irgendwelche Vorleistungen einkaufen, kaufen die mit Umsatzsteuer ein. Diese Umsatzsteuer fließt dann letztlich an Bund und Länder und die Kommunen wieder zurück. Und es ist irgendwie ziemlich absurd. Richtig ist, es gibt eine potenzielle Schlechterstellung von Privaten. Und da muss ich aber sagen, also die, Sie haben es ja schon in der Anmoderation gesagt, also die Fälle von Kuchenverkauf beim Schulbazar, würde ich mal sagen, das ist jetzt auch für den deutschen Steuerstaat ein überschaubares Problem. Da sind wir, glaube ich, in Sachen Gründlichkeit ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, weil ich glaube, die Anwendungsfälle sind nicht so schrecklich viele, als dass da wirklich ein echtes Problem erwachsen wäre. Ich würde sogar ganz spitz und ganz, ja, jetzt an der Stelle ganz unreflektiert sagen, die Kommunen komplett von der Umsatzsteuer befreien, um sozusagen diese auch Innenfinanzierung innerhalb unseres staatlichen Systems irgendwie auszuschalten, würde allen nutzen. Ja, dass sie ähnlich wie ein privates Unternehmen einfach ihre gezahlte Umsatzsteuer wiederbekommen, dann müssen sie es in die Preiskalkulation ganz offen so aufnehmen, sind auf gleicher Ebene wie die Privatwirtschaft, aber bekommen einfach Umsatzsteuer komplett erstattet mit einem ganz einfachen Verfahren über alle Aufgaben hinweg. Super simpel, ja. Aber ist eigentlich nicht so mein Fachgebiet, deswegen war das jetzt die dünnste Stelle des Bretts.
Dann gehen wir vielleicht zu einem anderen Gebiet. Uns hat in der letzten Folge das Thema Bürgerhaushalte auch interessiert. So wie die aktuell ausgestaltet sind, welche Möglichkeiten bieten die aus Ihrer Sicht überhaupt?
Also Bürgerhaushalte sind auch ein super spannendes Thema. Es gab hier auch in Leipzig, von wo aus ich jetzt heute sende, gab es auch mal einen Bürgerhaushalt. Da hat mir dann der Kämmerer, also der Amtsleiter Finanzen berichtet, dass er wahrscheinlich, er und seine Kollegen die einzigen sind, die diesen Bürgerhaushalt jemals benutzt haben. Da habe ich dann gesagt, nein, ich auch. Ja, also waren wir schon dann irgendwie zu dritt oder zu viert. Ist ganz schwierig, weil so ein kommunaler Haushalt ist halt unheimlich komplex. Ja, also selbst alle Versuche, die ich gesehen habe, das irgendwie schön auf einer Website aufzubereiten, das ist wirklich, hat eine unheimliche Tiefe, weil die Kommunen einfach riesen Gemischtwarenläden sind, von Einwohnerverwaltung über Sportförderung, Kitas bis hin zu kommunalen Straßen, ist ja wirklich unsagbar viele Produkte sind dort drin. Und dann hat die kommunale Haushaltswelt ja auch eine eigene Sprache, ne? Die kommunale Doppik mit ihren zwei Rechnungssystemen, Zahlung und Aufwand und Ertrag, das ist, glaube ich, für alle, die zum Sonntagabend auf dem Sofa mal ihr Tablet hernehmen und sagen, jetzt gucke ich mal den Haushalt meiner Stadt an, ist das eine totale Überforderung.
Übrigens auch, das darf ich mal an der Stelle sagen, selbst für Stadträte, also ich bin jetzt seit 16 Jahren Stadtrat, langsam bin ich hoffentlich drin, aber in der Tat, ich glaube, das dauert auch Jahre für selbst die, die sich professionell damit auseinandersetzen sollen.
Ja, ich sehe aber tatsächlich auch eine Chance, also und zwar, solche Bürgerhaushalte können eine Riesenchance sein, überall dort, wo es organisierte Meinungsbildung gibt, also für Vereine. Wenn die Sportvereine einer Stadt, Stadtsportbund auch sagen können, okay, wir wollen wissen, welcher Teil des Haushalts betrifft uns eigentlich und dann dort in die Tiefe gehen und dann dort auch Vorschläge einbringen. Oder die freiwilligen Feuerwehren, die sich natürlich auch auf einer Fachebene organisieren, aber auch dann im Haushalt sagen können, okay, wir können hier aus dem Haushalt ablesen, welche Ressourcen werden uns zugeordnet, wie finden wir das, wollen wir einen Vorschlag machen, ja. Also eher für so eine organisierten Mehrheiten, vielleicht auch als Unterstützung, Sie haben es gesagt, auch für die Stadträte, vielleicht auch nochmal für ein als niedrigschwelligeres Angebot als immer diese tausende Seiten PDF-Dokumente, die dann rumgeschickt werden in den Ratsinformationssystemen. Ich glaube, dafür kann das eine Chance sein. Ich war auch mal so idealistisch, dass ich dachte, das könnte ja auch mal interessant sein für alle Bürgerinnen und Bürger, den städtischen Haushalt ein bisschen kennenzulernen, vielleicht auch ein bisschen spielerisch. Aber man stellt dann fest, irgendwie so die Neigung ist leider nicht so ausgeprägt, so tragisch, wie das für einen Finanzer ist. Aber so für Zielgruppen, glaube ich, kann das ein gutes Instrument sein.
Okay, damit machen Sie meine Idee aus der letzten Folge so ein bisschen zunichte. Ich hatte beim letzten Mal mit Rebecca kurz darüber diskutiert und habe gesagt, Mensch, wie wäre es, wenn wir nicht immer nur, weil es auch Sie vorhin davon sprachen, alle halten immer die Hand auf und dann kommt natürlich wieder der Verein an und die Feuerwehr an und sagt, das bräuchten wir noch und das bräuchten wir noch. Oder wäre es aus Ihrer Sicht doch eine Chance, dass Leute sich vielleicht niemals die breite Masse, da bin ich bei Ihnen, aber ich sag mal vielleicht 100 Leute in der Gemeinde, tiefer mit dem Haushalt beschäftigen, wenn man im Gegenzug eben auch mal Einsparmöglichkeiten da bieten könnte, sagen könnte, also da und da würde ich einsparen, es würde zumindest eine Diskussion aus meiner Sicht geben und das Geld, was dann tatsächlich eingespart wird, die Stadträte müssen natürlich hinterher auch noch entscheiden, ist das vielleicht sinnvoll, manchmal hat man vielleicht auch bestimmte Positionen ja gar nicht mehr im Kopf, diese Summe wird dann im nächsten Jahr im Bürgerhaushalt entsprechend oben drauf gelegt, also bringt dann dem Bürger auch wieder direkt was. Meinen Sie, es kann funktionieren oder ist das zu tief in den Haushalt, wo man dafür einsteigen müsste, weil Natürlich kommen dann auch die Populisten, die sagen, Hälfte der Verwaltungsmitarbeiter brauchen wir nicht mehr. Ja, ist natürlich nicht umsetzbar.
Ja, also ich glaube, den letzten Punkt kann man schnell abräumen. Also so ein Bürgerhaushalt ersetzt wohl nicht die Verwaltung. Aber ich glaube, so wie Sie es jetzt skizziert habe, wäre ich doch auch wieder etwas hoffnungsfroher, weil es eben konkreter ist. Also wenn es konkret um Sparmaßnahmen gibt, ja, oder wenn es darum geht, vielleicht das Investitionsprogramm zu priorisieren, ja, wenn man sagt, okay, wir wissen jetzt, also es gibt ein Investitionsbudget, das können wir jetzt, nachdem wir es kommunalrechtlich abgeklopft haben, jetzt stärker für die Sportförderung oder für Spielplätze oder für ein Kulturzentrum ausgeben, dass man darüber diese Debatten in Gang kriegt, wie man eine Priorisierung im Haushalt herstellt. Also ich glaube, je konkreter das wird und eben zugeschnitten auf so bestimmte eben Zielgruppen, die eben bestimmte Aufgaben repräsentieren oder so städtische Projekte. Also was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass man sagt, okay, die Stadt Leipzig, bleibe ich mal dabei, macht jetzt irgendwie, möchte klimaneutral werden und es gibt irgendwie verschiedenste Vorschläge, wie man das machen will und dafür sozusagen in auch einen sehr öffentlichen Bürgerdialog über den Haushalt einzustellen, um zu sagen, was wollen wir jetzt prioritär angehen als Stadtgesellschaft? Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe auch immer noch so ein herrliches Beispiel, ist schon ein paar Jahre her, Chemnitz kürzt. Chemnitz kürzt war mal auch so ein online-basierter, ja, wie auch so eine Art Bürgerhaushalt, wo tatsächlich die Stadt Chemnitz durch ein sehr hartes, anstrengendes Konsolidierungsverfahren durchgegangen ist, wo tatsächlich auch Kürzungsvorschläge in so einem, über so ein Online-Tool und dann auch über weitere Veranstaltungen diskutiert wurden. Ist auch vieles sehr Unterhaltsames, aber es haben sich wirklich auch einige sehr ernsthaft damit auseinandergesetzt und man konnte das da, glaube ich, ganz gut auch nutzen. Mhm. Auch dort wieder sehr konkret zugeschnitten, eben auf so ein Projekt Haushaltssanierung.
Aber damit ist deine Idee doch wieder im Rennen, Christian, würde
ich sagen. Ich werde das weiter mal irgendwie forcieren. Mal schauen, ob sich eine Kommune traut. Ich habe tatsächlich beim letzten Mal schon danach gefragt, mögen sich doch mal Kommunen melden, die so einen Versuch schon machen. Es hat sich leider noch keiner gemeldet. Also nochmal der Aufruf, wer immer da Ideen hat, würde mich wirklich interessieren. Wir werden das dann auch entsprechend vorstellen, wie es funktioniert hat.
Genau. Aber erstmal möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Hesse, für das Gespräch. Ich hoffe, die eine oder andere Person, die Einfluss auf den Kommunalhaushalt hat oder die Kommunalfinanzen generell, hat uns heute zugehört und fühlt sich berufen, die eine oder andere Änderung vorzunehmen.
Ja, hoffentlich.
So, denn das Geld dafür entsprechend da ist und die Länder entsprechend bereit sind.
Genau. Genau. Und im nächsten Monat diskutieren wir nochmal zum Thema mit einigen Praktikern und Experten. Und ja, sorgen dafür, dass das Ganze weiter im Gespräch bleibt. Wenn Sie die nächste Folge oder auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal Kommunalperspektive. Gerne die Glocke aktivieren, dann werden Sie immer sofort benachrichtigt. Und wenn Sie schon dabei sind, dann freuen wir uns auch sehr über eine Bewertung. Besonders freuen wir uns selbstverständlich über 5 Sterne. Und Ihre Meinung ist natürlich jederzeit bei uns willkommen.
Wunderbar, dann vergebe ich an dieser Stelle noch 5 Sterne an Mario Hesse. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für 5 Sterne. Das freut mich natürlich.
Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, wir hören uns in 4 Wochen wieder. Bis dahin, wie immer, bleiben Sie hören.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt.